Schönen guten Morgen. Ich mag Joghurt. Joghurt ist nämlich total gesund. Meine Frau meint zwar, dass diese Sorte nicht unbedingt dazugehört, weil da zu viel Zucker drin ist, aber ich setze trotzdem darauf, dass ein paar Joghurtkulturen wohl drin sind. Ich habe auch mal ein Foto von diesen Kulturen mitgebracht. Das sieht vielleicht nicht so lecker aus. Vielleicht vergeht einem da sogar der Appetit, aber trotzdem sind es diese Bakterien, die unsere Darmflora aufblühen lassen und unsere Abwehrkräfte stärken. In der Bibel werden uns auch Kulturen vorgestellt, die uns gut tun. Göttliche Kulturen, die unsere Abwehrkräfte stärken. Eine dieser Kulturen ist die göttliche Kultur der Ehre. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel hindurch. Da lesen wir zum Beispiel von Abraham. Abraham zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Schauen wir weiter in Abrahams Leben, dann stellen wir fest, dass diese göttliche Kultur der Ehre für sein Leben wie ein Schlüssel war. Du wirst erkennen, wenn du dir das Leben anschaust, dass Abraham immer mehr von Gott gesegnet wurde, weil er wirklich Gott mit seinem ganzen Leben die Ehre gab. Gott vertraute Abraham immer mehr Gutes an, weil er wusste, dass Abraham ehrenvoll damit umgeht. Abraham kümmerte sich um seine Mitmenschen. Er sorgte für seine Tiere. Er tat einfach dem Land, in das Gott ihn gebracht hatte, gut. Abraham kämpfte sogar für seine Verwandten. Ehre ist also sowas wie ein Schlüssel. Und ich glaube nicht nur in Abrahams Leben, sondern Gott legt ja diesen Schlüssel auch auf unser Leben an. Wenn er zum Beispiel in den 10 Geboten sagt, Ehre Vater und Mutter, und dann heißt es weiter, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange leben. Die meisten Menschen lesen das und denken, damit hat Gott sicherlich nicht meine Eltern gemeint. Das Prinzip hört sich vielleicht ganz gut an, aber als Teenager kann man doch nicht seine Eltern lieben. Und wenn die Eltern mal krank und alt und dement werden, kann man sie dann immer noch ehren? Wir merken, es ist gar nicht so leicht, den göttlichen Kulturen in unserem Leben zu folgen. Unsere Gesellschaft gibt uns jeden Tag andere Werte vor. Da heißt es, denk erst mal an dich selbst. Respekt hat nur einer verdient und das bist du. Aber vergiss bitte nicht, was auf dem Spiel steht. Gottes Kulturen bringen Leben und Segen. Sie tun dir gut und du wirst mit ihnen Gottes Macht und Herrlichkeit sehen. Das Volk Israel hat es in seiner Geschichte immer wieder schmerzlich erfahren, was es bedeutet, wenn die göttliche Kultur der Ehre vernachlässigt wird. Gott hatte sie aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, doch statt ihm dafür zu danken, meckerten sie auf dem Weg ins verheißene Land. Der Marsch durch die Wüste war ihnen zu weit und zu trocken und zu eintönig. Sie trauten es Gott nicht zu, dass er ihnen ein Land schenken würde, in dem Milch und Honig fließt. Deswegen sagte Gott, so gewiss ich lebe und meine Ehre die ganze Erde erfüllen wird, diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihnen Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Der Preis dafür, dass die Israeliten Gott nicht die Ehre geben, war also ziemlich hoch. Von Ägypten nach Kanaan, da braucht man ein paar Wochen Zeit und dann ist man da. Aber ohne Ehrfurcht vor Gott dauerte diese Reise 40 Jahre lang. Ich finde, dass das einer der Berichte der Bibel ist, wo bei jedem von uns alle Alarmglocken angehen müssten. Jeder von uns müsste sich doch sagen, also das möchte ich nicht erleben. Ich will nicht 40 Jahre im Kreis laufen. Ich will mein Leben nicht so vergeuden. Ich will mit Gott vorwärts kommen. Darum lasst uns festhalten, je mehr wir die göttliche Kultur der Ehre in unserem Leben umsetzen, desto eher kommen wir in unserem Leben voran. Gott führt uns dann Schritt für Schritt weiter, weil wir seinen Prinzipien vertrauen. Und damit wir das wieder lernen, wie sehr Ehren und Segen zusammengehören, schauen wir uns jetzt einmal den Propheten Elisa an. Wir haben ihn im Frühjahr ja schon kennengelernt als Nachfolger des Propheten Elia. Heute und in den kommenden Wochen möchte ich ihn so ein bisschen aus diesem Schatten seines Vorgängers herauslösen. Elisa ist nämlich selbst ein Segensträger Gottes. Im zweiten Buch der Könige lesen wir: Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa: Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Da antwortete Elisa: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Ein erster Gedanke dazu: Ehre deine Leiter und Vorbilder. Elisa darf sich also zum Abschied etwas wünschen und er scheint auch gar nicht lange zu überlegen. Er will doppelt so viel Segen von Elia haben wie alle anderen. Das klingt ziemlich vermessen, aber es steht Elisa zu. Er betrachtet sich als erster Sohn von Elia und das Gesetz Gottes weist ihm im 5. Buch Mose genau diesen doppelten Anteil zu. Elisa will, dass das Feuer Gottes in ihm genauso brennt wie bei Elia und dafür braucht er möglichst viel von Gottes Segen. Eigentlich könnte Elia mit diesem Wunsch zufrieden sein. Elisa hat im Hinblick auf die kommenden Aufgaben seine eigene Machtlosigkeit anscheinend erkannt. Ihm ist bewusst, dass Wissen und Bildung und Begabung nicht ausreichen, um ein Segensträger Gottes zu sein. Für seinen schweren Dienst sind geistliche Kraft und Vollmacht nötig. Der alte Ausleger Matthew Henry schreibt deswegen: Am meisten vorbereitet für geistliche Segnung sind diejenigen, die am meisten Gespür für ihren Wert und gleichzeitig für ihre eigene Unwürdigkeit sie zu empfangen haben. Elia wandte ein: Das, was du dir wünschst, liegt nicht in meiner Macht. Du hast ziemlich Schweres erbeten. Ich finde diese Reaktion merkwürdig. Statt in Jubel auszubrechen, dass sein Nachfolger geistliche Reife beweist, verweist Elia auf die Verantwortung, die solch ein Erbe mit sich bringt. Es ist schwer, weil geistliche Kraft nicht wie materielle Dinge vererbbar ist. Kein Mensch hat die Autorität und Fähigkeit, geistliche Gaben weiterzugeben. Zur Zeit des Apostels, der Apostel glaubte der Zauberer Simon, dass er sich eine Gabe Gottes mit Geld kaufen könnte. Er erhielt von Petrus ein vernichtendes Urteil über dieses Geschäft. Aber Elisas Bitte ist auch schwer, weil sie gewichtig ist. Geistliche Kraft ist ein ganz wichtiges und wertvolles Geschenk und nicht nur eine verantwortungsvolle Last. Im Alten Testament lesen wir oft davon, dass die Propheten Gottes Auftrag als Last und Lust zugleich empfanden. Gottes Worte schmeckten ihnen manchmal süß wie Honig und ein anderes Mal brannten sie in ihnen wie Feuer. So ist es wahr, was Paulus an seinen Schüler Timotheus schreibt: Wer eine Gemeinde leiten will, der strebt damit eine schöne und große Aufgabe an. Vielleicht nimmst du diesen Bibelvers auch mal mit, wenn wir in den nächsten Wochen 2 neue Älteste hier in unserer Gemeinde wählen. Du hast dazu Informationen in deinen Fächern liegen. Da ist auch unten ein kleiner Zettel dran, den man abtrennen kann. Da kannst du selbst Vorschläge machen, wer solch eine schöne und große Aufgabe in den nächsten Monaten und Jahren übernehmen soll. Paulus ermahnt jedenfalls alle Gemeindeglieder, ihre Leiter wirklich zu ehren und auch für ihr Engagement immer wieder wertzuschätzen. Er sagt: Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zweifacher Ehre wert, besonders die sich mühen im Wort und in der Lehre. Viele Leute meinen, dass es in einer Gemeinde immer demokratisch zugehen muss, aber das ist nicht das Modell, das uns in der Bibel vorgestellt wird. Dort wird eher von einer Hierarchie gesprochen. Unten ist die breite Masse der Gesellschaft. Daraus ruft Gott immer wieder Leute heraus in seine Gemeinde. Wir nennen sie hier einfach mal die Gottesdienstbesucher. Dann gibt es ehrenamtliche Mitarbeiter, die viele Dienste in der Gemeinde übernehmen. Sie werden von Gruppenleitern betreut, aber die größte Verantwortung tragen die Ältesten und Pastoren, die Jesus unterstehen. Auch hinter diesem Modell steht Gottes Kultur der Ehre. Denn es handelt sich hier um eine 360-Grad-Leiterschaft. Das heißt, ein Leiter ehrt die Menschen, für die er Verantwortung trägt, indem er ihnen dient, indem er für sie sorgt, indem er in ihnen Kräfte freisetzt und ihnen gut tut. Und genauso ehren die Gemeindeglieder ihre Leiter, indem sie sich lenken lassen, indem sie dankbar für die Führung sind, indem sie für ihre Leiter beten und wohlwollend ihnen gegenüber handeln. So hat sich Gott das zumindest gedacht, ein wunderbarer Kreislauf, wo wir uns einander gut tun. Nun mag es sein, dass dir das vielleicht nicht gefällt, dass da Leute in der Hierarchie über dir stehen. Dann will ich dir verraten, dass es bei Gottes Kultur der Ehre auch so ist, dass zu den höheren Aufgaben auch immer mehr Verantwortung und weniger Rechte gehören. Dasselbe Prinzip kannst du übrigens in den meisten Firmen dieser Welt beobachten. Je mehr du Karriere machst, desto mehr wird auch von dir erwartet. Du verdienst zwar mehr Geld, aber wenn dein Chef dich braucht, dann musst du ihm sogar in deinem Urlaub zur Verfügung stehen und erreichbar bleiben. Ab einem gewissen Level in der Firma gehörst du sozusagen zur Firma dazu. Viele Mitarbeiter unserer Gemeinde opfern Woche für Woche Zeit, Geld und Kraft, um hier zu arbeiten. Sie könnten stattdessen auch mit ihren Nachbarn abhängen oder zum Fußball fahren, aber sie übernehmen hier Verantwortung, weil sie wissen, dass es um Gottes Ehre und seinen Segen geht und es gibt nichts Besseres. Als Besucher unserer Gottesdienste hast du die Wahl. Du kannst morgens früh aufstehen, aber du musst es nicht. Als Mitarbeiter kannst du nicht einfach liegen bleiben, denn du trägst Verantwortung. Jesus stellt dazu fest, wer in kleinen Dingen zuverlässig ist, der wird es auch in großen sein. Und wer in kleinen Dingen unzuverlässig ist, der ist es auch in großen. So sagt Elia weiter: Elisa, du hast Schweres erbeten. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht dein Wunsch nicht in Erfüllung. Elisa hat sicher schon viel von seinem Vorbild Elia gelernt. Aber die Frage ist, ob Elisa die geistliche Reife besitzt, die verborgenen und unsichtbaren Dinge Gottes auch wahrzunehmen. Absolute Aufmerksamkeit ist nun gefordert. Während Elisa und Elia miteinander gehen und reden, wird Elisa keinen Blick mehr für die schöne Landschaft gehabt haben. Er bleibt ganz dicht bei seinem Vorbild und er passt ganz genau auf, was passiert. Er will doch den entscheidenden Augenblick seines Lebens, von dem der Segen abhängt, nicht verpassen. Da erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer und Elia wurde in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und er schrie: mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Diese Worte kommen direkt aus dem Herzen Elisas. Der alte Prophet war tatsächlich wie ein Vater für ihn. Jahrelang sind sie gemeinsam unterwegs gewesen. Sie haben eine Prophetenschule geleitet und Wunder erlebt. Und jetzt ist Elia einfach weg. Elisa ist voller Trauer, denn er hat eine tiefe Freundschaft mit Elia verbunden. Und ich wünsche uns, dass wir genauso dankbar sind für unsere geistlichen Väter. Denn was wären wir ohne die Menschen, die im Namen Gottes unsere Gemeinde hier aufgebaut und geleitet haben? Was wärst du ohne die Mitarbeiter, die dir im Glauben geholfen haben? Was wärst du ohne die Leiter, die dich bis hierher geführt haben? Elisa wurde später vielen jüngeren Männern ein geistliches Vorbild. Und so fallen an seinem Sterbebett die gleichen Worte wie hier. König Joas schreit: mein Vater, Elisa, Streitwagen Israels. Elisas und Joas Herzensschrei zeigt aber nicht nur ihren persönlichen Verlust. Sie schreien auch für das Volk Israel, denn Elia hatte sich für die Menschen als Lenker und Streitwagen eingesetzt. Nun muss Elisa diese große Aufgabe übernehmen und der alte Mantel des Propheten wird dabei sein Feuer sein. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei, dann hob er Elias Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging zum Jordan zurück. Auch das, finde ich, ist ein schönes Zeichen und Bild. Die Kleider, die für die bisherige Identität Elisas standen, sind es nun nicht mehr wert, getragen zu werden. Er zerreißt sie. Elisa zeigt uns damit, was Jesus unter Nachfolge verstand, als er seinen Jüngern sagte: Wer mit mir gehen will, der verleugne sich selbst. Er nehme jeden Tag sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Nachdem Elisa schon vor Jahren seinen Beruf für Gott aufgegeben hat, legt er nun auch noch seine alte Identität ab. Statt eines Kreuzes hebt er den schweren Mantel des Propheten auf und zieht ihn an, um Gott ganz zu gehören. Auch wir können etwas Ähnliches erleben. Bei der Taufe legst du deine alten Kleider und Gesinnungen ab. Du vertraust dich Jesus an. Und er beschenkt dich mit dem Mantel seiner Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Du bekommst einen Anteil an seinem Heiligen Geist, wie Elisa. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug jetzt Elisa mit dem Mantel auf das Wasser und rief: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss wieder durchqueren. Elisa erlebt nun ganz persönlich die Macht Gottes. Bisher war immer Elia dabei. Und wir können uns vorstellen, wie sehr ihn diese gewaltige Glaubenserfahrung für seine nächsten Schritte und Aufgaben ermutigt hat. Elisa geht nun den gleichen Weg zurück, den er zuvor mit Elia gekommen war. Über den Jordan, nach Jericho und anschließend nach Bethel. Doch bevor wir dorthin mitgehen, möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Welche Erfahrungen hast du eigentlich mit dem Ehren deiner Leiter bisher gemacht? Hast du dir auch ein Vorbild gesucht wie Elisa und auch schon mal mit ihm gesprochen? Wie ist das angekommen, als du ihm oder ihr Ehre erwiesen hast? Wie könnte deine Wertschätzung überhaupt konkret mal aussehen? Beweg diese Fragen doch mal in deinem Herzen, nimm sie mit in die kommende Woche und in die Begegnung mit den Leitern, die dich in deinem Leben bisher geprägt haben und führen. Die Propheten aus Jericho hatten Elisa vom anderen Ufer aus zugesehen und riefen: Der Geist Elias hat sich auf Elisa niedergelassen. Sie liefen ihm entgegen, warfen sich ehrfürchtig vor ihm nieder und sagten: Wir sind 50 kräftige Männer und stehen zu deiner Verfügung. Sollen wir nicht ausschwärmen und deinen Lehrer suchen? Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn gepackt und auf irgendeinen Berg oder in eine Schlucht geworfen. Nein, lass das, sagte Elisa. Aber sie setzten ihm so lange zu, bis er einwilligte. Die 50 suchten 3 Tage lang und fanden Elia nicht. Als sie zu Elisa nach Jericho zurückkehrten, sagte er zu ihnen: Habe ich euch nicht gleich gesagt, dass ihr nicht zu suchen braucht? Darum zweitens: Hör auf das, was dein Leiter dir sagt. Wegen unserer Geschichte fällt es uns Deutschen schwer, Autoritäten zu gehorchen. Dabei ist das doch ein großer Segen, wenn du einem Leiter folgen kannst, wenn da einer ist, der Verantwortung für dich übernimmt. So haben die 50 Prophetenschüler überhaupt kein Problem damit, sich Elisa unterzuordnen. Sie sind froh, jemanden wie ihn um sich zu haben. Allerdings zeigt sich auch schnell, dass sie jemanden wie Elisa dringend brauchen, denn sie handeln total unreif und völlig nutzlos. Und leider hören sie auch nicht auf das, was der Prophet ihnen sagt. Die Prophetenschüler wissen, dass Elia von Gott heimgeholt wurde und trotzdem suchen sie nach ihm. Elisa erklärt ihnen, dass es zwecklos ist, nach Elia zu suchen, und trotzdem machen sie es. Immerhin bitten sie Elisa um Erlaubnis und drücken damit ihre Achtung vor dem Propheten aus. Aber was nützt das, wenn sie nicht auf ihn hören? Manchmal werden auch wir in unserer Nachfolge nur aus Schaden klug. Dabei könnten wir uns durch schlichten Gehorsam viele Schmerzen und Irrwege ersparen. Darum denk bitte mal darüber nach, wie du die Kultur der Ehre konkret lebst. Wie verhältst du dich gegenüber deinen Leitern, gegenüber Mitarbeitern? Sorgst du dafür, dass Gott dir auch nicht immer alles zweimal sagen muss? Jesus hat auch dafür eine goldene Regel, wenn er uns sagt: Behandelt die Menschen doch so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Gehen wir dazu noch einmal zurück in deine Firma. Stell dir vor, du bist der Chef und machst einen Fehler. Wie sollten sich deine Mitarbeiter verhalten? Sollen sie hinter vorgehaltener Hand über dich tratschen? Sollen sie eine Betriebsversammlung einberufen und dich öffentlich kritisieren? Oder sollte dich einer von ihnen unter 4 Augen auf den Fehler aufmerksam machen? Ich denke, die Antwort ist klar. Und ich weiß heute, dass mir manche Umwege erspart geblieben wären, wenn ich mehr auf Jesus und auf die Menschen, die er mir in den Weg stellte, gehört hätte. Ich hätte eher mit dem Theologiestudium begonnen. Ich wäre nicht zuerst in einer Gemeinde gelandet, die für einen Dienstanfänger völlig ungeeignet war, und viele andere Beispiele mehr. Leider lernen wir oft nur durch negative Erfahrungen, die Gott uns ersparen möchte, wenn wir nur einfach seine Weisungen befolgen würden. Darum drittens, empfang den Segen guter Leiterschaft. Die Bürger von Jericho kamen zu Elisa und sagten: Herr, wie du siehst, hat unsere Stadt ja eine ausgezeichnete Lage, nur das Wasser ist schlecht. Es verursacht Fehlgeburten bei Menschen und Tieren. Das ist ja auch kein Wunder. Nachdem Jericho von den Israeliten eingenommen wurde, hatte Gott verboten, diese Stadt jemals wieder aufzubauen. Jeder, der es versuchte, sollte verflucht werden. Die neuen Leute in Jericho leben also sozusagen mit den geistlichen Altlasten ihrer Väter. Doch die neuen Bewohner von Jericho, die glauben an Gott. Sie sind nicht wie ihre Väter. Sie vertrauen dem Gesandten Gottes. Sie reden ihn respektvoll mit Herr an. Sie bitten um seinen Segen. Elisa muss eine sehr hohe Vertrauenswürdigkeit ausgestrahlt haben, dass die Leute sofort ihre Sorgen bei ihm auspacken. Sie reden ganz offen über Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten. Wer tut sowas heute schon? Mich erinnert diese Situation an Jesus. Wenn unser Herr in die Städte und Dörfer kam, dann brachten die Leute auch sofort ihre Krankheiten zu ihm und legten ihre Sorgen offen dar. In der Gegenwart guter Leiter kannst du wirklich ehrlich sein und auspacken. Und du wirst durch die Begegnung gesegnet, denn es ist wunderbar zu erleben, wenn jemand offene Augen, Ohren und Herzen für dich hat. Da befahl Elisa: Bringt mir eine neue Schale und füllt sie mit Salz. Als sie ihm die Schale gebracht hatten, ging er damit vor die Stadt zu der Wasserquelle und schüttete das Salz hinein mit den Worten: So spricht der Herr, ich mache dieses Wasser wieder gesund. Es wird niemand mehr den Tod bringen und keine Fehlgeburten mehr verursachen. Seitdem ist das Wasser in Ordnung bis heute, genau wie Elisa es gesagt hat. Der verfluchten Stadt widerfährt Gnade und Heilung, weil ihre Bewohner Elisa vertrauen und damit Hilfe von Gott erbeten. Dabei zeigt uns Elisa drei Mittel, die auch heute noch jede Art geistlicher Unfruchtbarkeit in unseren Gemeinden heilen. Erstens, neue Gefäße. Damit werden im Neuen Testament oft auserwählte Menschen bezeichnet. Jesus sucht Leute, er sucht Leiter, die sich von ihm erfüllen lassen und dann gebrauchen lassen, um für andere ein Segen zu sein. Das zweite Mittel ist das Salz. Es ist ein Bild für die reinigende Kraft und Wahrheit, die in uns wohnt. Durch seinen Heiligen Geist macht uns Jesus zum Salz der Erde. Und das dritte Mittel ist das gesprochene Wort. Die Worte, die du sprichst und die dir gesagt werden, haben Macht. Im Namen Jesu dürfen wir uns unsere Sünden vergeben und uns segnen. Dabei fließen göttliche Kräfte, die sogar heilen und Vergiftung und Flüche aufheben. Durch Jesus kommt eine neue Ehre in dein Leben hinein. Darum sprich doch nach dem Gottesdienst jemandem an, dem du vertraust, und lass dich segnen. Das sind nicht nur Worte, die da gesprochen werden. Die Kraft Gottes fließt durch andere in dein Leben hinein. So wurde das Salz damals in die Quelle geworfen und die Quelle wurde gesund. Genauso werden wir Christen von Jesus in unsere Umgebung hineingestellt. Die Welt soll unter unserem Einfluss gesunden. Und ich möchte dir ganz viel Mut machen, mal zu überlegen, welche Möglichkeiten du hast, andere zu ehren und ihnen damit Gutes zu tun. Auch du bist ein Botschafter Gottes in seinem Reich. Du darfst andere loben, du kannst ihnen Mitgefühl statt Hass schenken, du kannst ihnen Zeit und Aufmerksamkeit geben. Versuch es doch einfach mal und lass dich auch nicht entmutigen, wenn dein Segen auf harte Herzen trifft. Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel. Als er zur Stadt hinaufwanderte, lief ihm eine Horde Jungen entgegen. Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor: Hau ab, Glatzkopf! Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Wald heraus, fielen über die Jungen her und zerrissen 42 von ihnen. Elisa kommt nach Bethel. Es ist die Stadt des besonderen Segens, wo die Engel auf einer Himmelsleiter hinauf und heruntersteigen. Aber das ist lange her. Bethel hat sich seit den Zeiten Jakobs stark verändert. Der gottlose König Jerobeam stellte ein Stierbild in den Tempel und verärgerte damit Gott. Die Menschen verbeugten sich vor dem Stier und nannten es den Herrn. Bethel ist total von Gott abgefallen. Die Menschen, die hier leben, sind ganz anders als die Bewohner Jerichos. Sie brauchen keine Hilfe und keinen Elisa. Sie haben keinen Respekt vor dem Mann Gottes, darum wird ihnen der Segen entzogen. Eine Meute junger Leute kommt Elisa vor der Stadt entgegen. Es sind Halbstarke, alle so zwischen 16 und 24 Jahre alt. Keine Kinder mehr. Sie haben keinen Glauben, keine Perspektive, keinen Respekt. No future. Sie verspotten Elisa mit den Worten, aufwärts, Kahlkopf. Was sie eigentlich sagen ist, lass dich doch auch entrücken. Hau ab, verschwinde, wir wollen weder dich noch deinen Gott. Sie verunglimpfen den Mann Gottes und die Himmelfahrt Elias. Sie glauben nicht an solchen Humbug, ihre Eltern auch nicht. Sie wollen keinen Propheten, der ihnen Gottes Wort bringt und sie vielleicht ermahnt. Der kalte Wind des Unglaubens weht Elisa aus Bethel entgegen und die Bande will einfach keine Ruhe geben. Da verflucht Elisa sie, wie Elia es wahrscheinlich schon längst getan hätte. Was dann passiert, hat Elisa vermutlich nicht gewollt. Aber ohne Gottes Schutz sind die Jugendlichen den zwei Bärinnen hilflos ausgeliefert. 42 von ihnen sterben. Sie zahlen einen hohen Preis für ihr unehrenhaftes Verhalten. Paulus stellt später im Neuen Testament klar, Gott lässt sich nicht spotten. Er passt auf seine Boten auf und er sorgt dafür, dass sie ihren Auftrag ausführen können. Die Frage ist, reagiert Gott auch heute noch auf Spott und Lästerung genauso? Die Antwort würde ich formulieren, im Allgemeinen sicher nicht, aber manchmal schon. Zurzeit werden in islamischen Ländern Missionare und bekennende Christen enthauptet, erschossen und verbrannt, ohne dass Gott sofort sichtbar eingreift. In Europa verlästern und verspotten neue Atheisten die Bibel und das Christentum teilweise auf übelste Art und bisher zumindest fällt kein Feuer vom Himmel. Aber ab und zu greift Gott doch sichtbar ein und sendet uns Warnsignale. Dafür ein Beispiel. Manche von euch hören gern die Predigten von Maria Prean, eine Frau, die inzwischen 80 Jahre alt ist und in Uganda eine wunderbare Arbeit aufgebaut hat. Vor Jahren, als sie dorthin kam und Land erwarb, um eine christliche Arbeit dort anzufangen, ein Waisenhaus für Kinder, da gefiel das manchen Leuten nicht. Vor allem die Schamanen kamen und verfluchten sie. Und einer von ihnen sagte auch, dass es nur noch wenige Tage dauern würde, dann wäre Maria Prean tot. Maria Prean lebt heute noch, aber diesen Schaman fand man eine Woche später tot auf. Gott hatte gehandelt. Diese erschütternde Geschichte endet mit der kurzen Bemerkung, Elisa wanderte von Bethel weiter zum Berg Karmel. Dorthin hat sich auch Elia gern zurückgezogen, um aufzutanken bei Gott. Dort hat er Gott angefleht, das Volk Israel nach jahrelanger Trockenheit mit einem gewaltigen Regen zu segnen. Und dort in der Stille ist auch das aufgewühlte Herz Elisas wieder zur Ruhe gekommen. Hier hat er neue Kraft für den nächsten Auftrag geschöpft. Und so möchte ich dich jetzt einladen, auch mit mir zu beten. Wir wollen uns Gott zuwenden, damit er uns zeigt, wo wir seine Kultur der Ehre noch nicht leben. Und wir wollen uns von seiner göttlichen Kultur erfüllen lassen, damit wir heil werden. Wir wollen unsere Abwehrkräfte gegen das Böse stärken, so wie wir unseren Darm auch mit den Joghurtkulturen stärken. Und dann werden wir mit neuer Kraft erfüllt. Dieses Dreieck kann dann zu einer Speerspitze werden, die das Eis zerbricht und das Reich Gottes unter uns freisetzt. Gott sagt in 5. Mose 30, Vers 19, ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, indem ihr den Herrn, euren Gott, liebt. Gehorcht ihm und bleibt ihm treu, gebt ihm die Ehre. Amen.